way back.
Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute Bronx von Freiburg oder Stadtteil mit verkannten Potenzialen und Erneuerungsbedarf, Freiburg-Weingarten. Dieser Vortrag von Professor Dr. Uta Meyer-Gräwe, Familien- und Sozialstrukturforscherin, fand zum Auftakt der Reihe Weingartengespräche statt. In dieser Veranstaltungsreihe möchte die Initiative Bürgerinnen und Bürger Initiativ für ein gutes Leben in Weingarten der Frage nachgehen, wie geht die Freiburger Stadtgesellschaft mit Menschen in benachteiligten Stadtquartieren um? Eine Aufnahme vom 22. März 2022 aus dem Theater Freiburg.
Ich habe das so genannt, wie auch der Bericht, den ich erstellt habe, Weingarten Bronx von Freiburg oder Stadtteil mit verkannten Potenzialen und Erneuerungsbedarf. Dieser Begriff der Bronx stammt nicht etwa von mir, sondern das ist etwas, was man aus verschiedenen Gesprächen so auch an mich herangetragen hat. Also es wird durchaus auch mitunter so eine Bezeichnung verwendet, wie auch andere. Und wir kennen das auch aus anderen Städten, dass gerade diejenigen, die in solchen Stadtteilen wohnen, nicht so begeistert davon sind, wenn man solche Etikettierungen verwendet. Es ist immer ein Funken Wahrheit dabei, aber wichtig ist, eben verschiedene Facetten des Ganzen zu beleuchten und eben zum Beispiel auch mal eine andere Perspektive drauf zu legen. Es kommt immer ganz drauf an, wer das macht. Also beispielsweise gibt es hier in Freiburg ja auch Studierende, die dort günstige Wohnungen, also preisgünstige Wohnungen beziehen und die das ganz hip finden, in Weingarten zu leben. Und am Samstag, wenn in der Spinnwebe, also dem Sozialkaufhaus, Bücher und auch Schallplatten zu 30% Reduzierung erhältlich sind, dann strömen auch diese Jugendlichen dorthin, aber auch aus anderen Stadtteilen, weil sie sich dieser Kulturgüter selbstverständlich bedienen. Und die sind aber mit ihren guten Abschlüssen irgendwann auch wieder weg und starten ihr Leben und ihre Bildungs- und Lebensbiografie, während viele der anderen Kinder und Jugendlichen, die dort schon über viele Jahre sind und auch deren Eltern, da oftmals nicht tatsächlich auch rauskommen. Und es kommt immer darauf an, welche Perspektive man da eben einnimmt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht überhaupt nicht darum, jetzt hier diesen Stadtteil irgendwie schlecht zu machen, sondern ganz genau hinzuschauen. Und das tue ich vor dem Hintergrund auch meiner langjährigen Forschungserfahrung als Armuts-, Ungleichheits- und Sozialstrukturforscherin. Ich habe in Gießen, wo ich an der Universitätsstadt über 20 Jahre gearbeitet habe, selber die Armuts- und Reichtumsberichterstattung überhaupt aufgebaut. Denn vor 10, 15 Jahren gab es noch gar nicht so eine kleinräumigen Analysen, sondern mussten die Verwaltungsdaten erstmal entsprechend auch aufbereiten. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Know-how, was ich hier gerne auch mit einbringen will. Auf der anderen Seite möchte ich auch vorausschicken, dass ich doch auch sehr angetan davon bin, wie gut inzwischen die Bildungsberichterstattung und Sozialberichterstattung auch in Freiburg ist. Also es gibt eine gute kleinräumige Berichterstattung und darauf werde ich im Folgenden auch Bezug nehmen. Dennoch möchte ich nicht sofort auf die Ebene des Stadtteils Weingarten gehen, sondern nochmal eine etwas größere gesellschaftliche Kontextualisierung vornehmen. Bereits vor über 10 Jahren wurde von einem Kollegen von mir, Herrn Grohn-Sandberg, anhand des sozioökonomischen Panels, das ist eine Längsschnittstudie, eine Untersuchung, wo Familien immer wieder, Menschen immer wieder in ihrem Lebensverlauf befragt werden, zu Ergebnissen gekommen, die eigentlich schon auch aufhorchen lassen und die mitunter nicht so zusammenpassen zu manchen Berichterstattungen, etwa in Zeitungen. Also dass junge Leute zum Beispiel, die Abitur gemacht haben und ihr Studium absolviert haben, gar nicht in den Arbeitsmarkt reinkommen. Das stimmt für einen bestimmten Zeitraum und in dieser Zeit war das auch noch so, 2010. Aber was anhand dieser Datenanalyse eindeutig war, dass es Abstiege aus dem Lebens, also aus Zonen oder aus dem Level von gesicherten Wohlstand in verfestigte Armut so gut wie gar nicht gab. Demgegenüber aber ließ sich eine deutliche Zunahme von Abstiegen aus prekären Lebenslagen erkennen. Also da braucht es mitunter nur ein bestimmtes Ereignis zu geben, zum Beispiel Trennung oder Scheidung, und schon war die Alleinerziehende auf Dauer in Armutslagen. Und was eben außerdem bei dieser Untersuchung damals schon herauskam, dass es eine deutliche Zunahme auch des Verbleibs in verfestigten Armutslagen gab. Also das, was man Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel nennt und wo man also da überhaupt nicht mehr rauskommt. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und sich fragen, woran liegt das eigentlich? Und darauf komme ich zu sprechen. Ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, den Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler, er ist inzwischen leider verstorben, der auch bereits im Jahr 2013 eine sehr interessante Veröffentlichung vorgelegt hat, die neue Umverteilung soziale Ungleichheiten in Deutschland. Und er hat zum Beispiel damals schon gesagt, dass der Verzicht Deutschlands auf die Erhebung einer Vermögenssteuer etwas sei, das ist ein Luxus, der eigentlich angesichts der Problemlagen, die wir haben, überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und wenn man sich jetzt aber beispielsweise auch den aktuellen Koalitionsvertrag anschaut, sieht man wiederum, dass es nicht dazu gekommen ist, eine solche Vermögenssteuer zu erheben. Also das heißt, es wird weiter schwierig bleiben. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, also wie stark diese Ungleichheit in unserer Gesellschaft auch zugenommen hat, etwa anhand des Befundes, den ich da unten platziert habe, dass nämlich die 45 reichsten Familien in Deutschland so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also wir leben über 80 Millionen in Deutschland, also es sind mehr als 40 Millionen Menschen, dann zeigt das, welche Entwicklung das inzwischen genommen hat. Und das schlägt sich natürlich auch auf der kommunalen Ebene nieder. Das ist ja auch ganz klar. Und ich finde, das muss man einfach nochmal so im Hinterkopf behalten. Außerdem ist diese Zunahme der Spaltung auch dadurch bedingt, und das hat der Sozialhistoriker Wehler eben auch sehr gründlich untersucht in dieser Analyse. Und er kommt zu dem Schluss, dass in der neueren Zeitgeschichte sich keine Berufsklasse wie die Manager von Vorständen findet, die mit derart ungebremster Habgier ihren Drang nach Einkommens- und Vermögenssteigerung gefolgt sind. Oft mit der Begründung, das sei in den USA und in Großbritannien ja auch so. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass DAX-Vorstandsvorsitzende im Mittel fast das Hundertfache verdienen von den Angestellten der jeweiligen Unternehmen, dann sieht man, was das für eine Auseinanderentwicklung ist. Und es gibt Untersuchungen inzwischen, die zeigen, wenn man Menschen fragt, was sie eigentlich für angemessen halten, dann sagen sie so zwischen 1 zu 12 und 1 zu 20, aber nicht 1 zu 97. Und die Spitze gibt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG Group, der sogar auf das 232-fache kommt. Also wir müssen uns einfach als Gesellschaft überlegen, was das eigentlich heißt und wohin sowas führt. Das möchte ich einfach nur mal so Kontext darstellen. Ich werde mich heute auf diese Themen hier nicht einlassen, aber das müssen wir mitdenken. Und wie wirkt sich das denn jetzt auf der kommunalen Ebene aus? Und hier gibt es auch eine sehr interessante Untersuchung des Wissenschaftszentrums in Berlin, die ist auch bereits schon 1918 erschienen, wo sich eben sehr deutlich zeigt, dass in deutschen Städten die Tendenz der Konzentration von armen Menschen in bestimmten Stadtteilen konzentriert. Und die Autoren dieser Studie haben es als beispiellos genannt, die Dynamik, mit der diese sozialräumlichen Spaltungstendenzen, also diese Segregationstendenzen in den ostdeutschen Städten innerhalb weniger Jahre zugenommen haben. Und sie bringen das so auf den Punkt, dass sie sagen, dieses Niveau kannten wir bisher nur aus US-amerikanischen Städten. Und dann kann man sagen, ja, was geht uns Ostdeutschland an? Also finde ich, kann man jetzt auch viel dazu sagen. Aber wenn man das Ausmaß der sozialräumlichen Segregation sich mal anschaut, das liegt jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre zurück, dann sehen wir auch, dass in Freiburg, also wenn man diesen Segregationsindex für SGB-II-Empfänger, wenn man sich den vor Augen führt, dann müssten 27% der Bevölkerung umziehen, um wieder so etwas wie eine in etwa ausgewogene soziale Mischung zu haben. Also das heißt, wir haben eine hochgradige Segregation und wir wissen, dass infolge des Finanzkapitalismus und dieser enormen, Steigerung auch der Immobilienpreise, das in den letzten Jahren natürlich nicht abgenommen hat, sondern einfach nochmal zugenommen hat. Wie zeigt sich das jetzt auf der Ebene von Stadtteilen oder überhaupt in Städten? Wir haben auf der einen Seite so etwas, was wir eben auch in den Hochhäusern, also im Weingarten sehr stark sehen, hohes Maß an Arbeitslosigkeit, kleine Wohnung, Mutter, vielleicht Minijob, Kinder mit bestimmten Entwicklungsverzögerungen und auf der anderen Seite doch vergleichsweise privilegierte Lebensumstände und die Alltagsrealität der Kinder aus diesen beiden Gruppen hat oftmals überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Und auch wenn die gar nicht so weit entfernt wohnen, sind einfach diese Tendenzen der Segregation auch durch das Wohnen enorm und werden auch eben dadurch verstärkt, dass es die Tendenz gibt, eben auch die Kinder in bestimmte Schulen, in bestimmte Kitas zu schicken und wir dadurch ein Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Milieus gar nicht mehr haben. Obwohl wir auf der anderen Seite wissen, dass gerade die Wirtschaft in den letzten Jahren immer mehr auf den Trichter kommt, dass wir gut beraten sind, gemischte Teams, also Vielfalt, als wirklich Erfolgsgarant zu sehen, nämlich unterschiedliche Perspektiven auch in so ein Arbeitsteam zusammenzubringen, mit Migrationshintergrund, ohne unterschiedliche geschlechtliche Orientierung, Männer, Frauen. Und was machen wir? Wir homogenisieren die Lebenswirklichkeiten von Familien, um dann irgendwie zu sagen, aber im Arbeitsleben sollen die alle möglichst gemischt miteinander arbeiten. Das ist ja eigentlich verrückt. Ja? Also von daher wäre es sehr sinnvoll, hier wirklich mehr zu tun, um auch soziale Mischung herzustellen, wo immer es möglich ist. Und das kann man nicht mit der Moralkeule, darauf komme ich noch, sondern das kann man eigentlich nur durch gute infrastrukturelle Angebote, die so gut sind, dass auch Mittelschichtseltern sagen, wenn das so ist, dann schicke ich mein Kind auch dahin und nicht in eine Privatschule. Das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wir werden das ganz bestimmt noch vertiefen im Verlaufe dieser Veranstaltungsreihe. Und ich möchte aber als Familiensoziologin auch noch mal auf einen Aspekt hinweisen, der im Allgemeinen immer wieder unterschätzt wird oder gar nicht in seiner Relevanz für die Reproduktion von sozialer Ungleichheit im Blick ist. Und zwar meine ich damit das, was wir seit den 1970er Jahren haben, nämlich dass wir eine zunehmende soziale Ungleichheit haben, die durch Paarfindungsprozesse zustande kommt. Also das heißt, seit den 1970er, 80er Jahren finden sich, obwohl ja heute alle, also man kann ja heute frei wählen, wir sind ja keine Feudalgesellschaft, sondern wir können eigentlich unsere Partner, unsere Partnerinnen frei wählen. Und dennoch findet ein zunehmendes Paarverhalten statt auf dem Heirats- und Beziehungsmarkt, dass Menschen sich nicht von der Körpergröße, da gelten schon immer noch so Vorstellungen, der Mann soll ein bisschen größer sein, aber vom Bildungsabschluss begegnen sie sich zunehmend auf Augenhöhe. Und je länger die Verweildauer im Bildungssystem ist, umso ausgeprägter ist dieser Zusammenhang. Was bedeutet, dass sich soziale Verkehrskreise da auch nochmal schließen? Wenn Sie das mal sich so vorstellen, dann heißt das, dass in den 1970er und 80er Jahren es noch relativ verbreitet war, dass zum Beispiel der Oberarzt die Krankenschwester geehelicht hat. Und damit war klar, dass auch für die Kinder der beiden, also eine Aufstiegsorientierung auch in der primären Herkunftsinstanz Familie stattgefunden hat. Das war der Fall. Und dass das im Grunde genommen Aufstiegsmobilität begünstigt hat, auch durch diese Herkunftssituation. Und wir sehen, dass sich zum Beispiel bei den Jahrgangsgruppen, den Geburtenjahrgangsgruppen um 1960 schon inzwischen 7 von 10 Ehen auf gleichem Bildungsniveau bewegen. Also das heißt, man begegnet sich gewissermaßen auf Augenhöhe und es findet weniger an Aufwärtsmobilität statt. Und das heißt, dass der Heirats- und Beziehungsmarkt sich zunehmend als eine Institution erweist, die soziale Ungleichheit in Deutschland auch nochmal verstärkt. Ja, und das gilt einmal oben, also der Oberarzt heiratet heute eben die Kollegin oder eine Doktorin der Medienwissenschaften. Und auf der anderen Seite haben wir im unteren Drittel der Gesellschaft eben zum Beispiel die Altenpflegerin und den Postzusteller. Und das muss man sich mal klar machen, was das eigentlich auch heißt, von den Chancen aus der Herkunftsfamilie wirklich rauszukommen. Das heißt, durch diese Entwicklung, die sich keiner irgendwie jetzt besonders, also die ja niemand geplant hat, sondern es ist eine Folge auch der stärkeren Bildungsbeteiligung von Frauen, haben wir die Tendenz, dass wir eben keine Begegnung von oder kein Zusammenleben von unterschiedlichen Milieus in Paarbeziehungen mehr haben, sondern dass das sich eben auch mehr und mehr homogenisiert. Und wenn man über die Bedeutung der primären Sozialisationsinstanz Familie etwas weiß, dann ist das natürlich knallhart und heiß, dass von daher auch die Bemühungen sozusagen im öffentlichen Raum dagegen zu steuern, um wirklich Bildungsgerechtigkeit herzustellen, dass das eine ganz große Herausforderung ist. Und interessant ist auch, dass durch diese Entwicklung eigentlich zwei Gruppen außen vor bleiben. Also die schlechtesten Heiratschancen haben heute Männer mit geringer Bildung und Frauen mit sehr hoher. Also die zum Beispiel sehr lange gewartet haben, dann hat das nicht geklappt mit den Kindern und so. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, dann sollten doch die Akademikerinnen nicht so anspruchsvoll sein und sollten sich doch mal in der Bildungspyramide dann noch mal ein bisschen woanders umschauen. Und diese Grafik hier zeigt aber, dass das so eben auch nicht funktioniert, dass eben, sagen wir mal, weiß ich jetzt hier so ein Brummifahrer, der sich am Heiratsmarkt hier outet. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht 3 Sozialpädagoginnen, die dann sagen, wir brauchen nichts. Ja, also so wird man das nicht hinbekommen, dass man auf diese Weise da appelliert, dass das heißt, wir haben eine Verfestigung von Armutslagen auch in den Herkunftsfamilien. Das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und das bedeutet eben, dass die Unterversorgungslagen von Kindern im Vergleich zu Familien, die eben oder Kindern, die in gesicherten Verhältnissen und in besonders auch akademischen Familien, dass sie unvergleichlich schlechter sind. Also wenn man nur mal den Aspekt rausgreift, dass ja Deutschland nach wie vor, also vor der Corona-Krise jedenfalls Reiseweltmeister war, dass eben schon eine einwöchige Urlaubsreise zu machen für Kinder aus diesen Hartz-IV-Familien kaum noch, also dass das selten stattfindet, aber auch zum Beispiel so etwas wie ein Besuch von Theater oder Café ist auffällig geringer und damit sind die Teilhabechancen eben schon auffällig und sozial differenziert. Was in der Zusammenschau von Armutsstudien immer wieder auch ins Auge springt, ist, und das muss man sich wirklich klar machen, und das ist uns als Mittelschichtsangehörige oft nicht so wirklich klar, dass Kinder aus Haushalten, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die von Transferleistungen abhängig sind, einen ganz anderen Alltag wie Gleichaltrige erleben, die in gesicherten Verhältnissen aufwachsen. Und auch wenn es oft heißt, ja, die kümmern sich ja nicht genügend um ihre Kinder oder also man muss sagen, dass ein Leben in Armut oder auch in prekären Lebenslagen eine ungeheure Kraftanstrengung von den Familien bedeutet. Und wenn wir alle jetzt auch in der Corona-Zeit schon darüber gesprochen haben, dass zum Beispiel dieses Zusammenfallen von Homeschooling, Homeoffice und Haushalt schon die Akademikerinnen sehr herausgefordert hat, dann ist es erstmal für diejenigen, die etwa in Krankenhäusern, in Altenpflegeeinrichtungen oder im Bereich des öffentlichen Handels die letzten 2 Jahre unterwegs waren und auch Kinder haben und die auch in irgendeiner Weise zu versorgen sind, ist das nochmal eine besondere Herausforderung. Und gerade hat Franziska Schutzbach darüber ein sehr beeindruckendes Buch geschrieben, Erschöpfte Frauen, wieder die Verfügbarkeit oder die unwiederbringliche Verfügbarkeit. Also das finde ich einfach sehr wichtig, dass wir einfach sehen, hier gibt es eben auch gesundheitliche Folgen von einer solchen Überanstrengung. Und was meine sehr geschätzte Kollegin Gerda Holz, die eine der ersten war, die eben auch die Armutslagen von Kindern und Jugendlichen untersucht hat am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt, dass sie gesagt hat, Umfang und Folgen von Armut in der Kindheit und in der Jugend werden nach wie vor politisch unterschätzt. Also es werden vor allen Dingen die mittel- und längerfristigen Konsequenzen, die das nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für Stadtgesellschaften, für das Humanvermögen oder das Humankapital der Wirtschaft als künftige Erwachsenengeneration hat, das wird unterschätzt. Und das würde ich, so die These stelle ich das mal auf, das sehe ich einfach auch in Freiburg so. Und wie dramatisch das ist, und damit komme ich jetzt wirklich den Fokus